RD.
Im Norden Chinas schlummert etwas unter der Erde. Eine ganze Armee. Männer, Pferde, Waffen. Doch davon weiß die Menschheit tausende Jahre nichts. Bis 7 Männer in einem kleinen Dorf anfangen zu graben. Eigentlich wollen sie Wasser finden, doch das, was sie gleich in den Händen halten werden, wird sie zutiefst schockieren. Und sie werden versuchen, daraus ein Geheimnis zu machen. Freundinnen und Freunde des Wissens, Alter, alles, was mit dieser Folge hier zu tun hat, ist ein Krimi. Also erstmal war eure Abstimmung schon so unglaublich spannend und eng wie lange nicht mehr. Und das Thema, was es in diese Folge hier geschafft hat, ist auch genauso nervenaufreibend. Daher hier eine kleine Mini-Trigger-Warnung. Die Folge könnte für die ein oder andere Person etwas gruselig wirken. Aber keine Sorge, ich würde trotzdem sagen, man kann sie jedem empfehlen zu hören, weil am Ende löst sich alles auf. Wir klären nämlich heute, was passiert, als in einem kleinen Dorf 7 Männer plötzlich etwas Gewaltiges finden, wie dieser Fund dann erst verheimlicht und dann durch einen Zufall sehr bekannt wird und was das alles zu bedeuten hat. Ihr hört Wissen mit John. Kapitel 1. Der Fund. Zurück also zum Anfang. Wir sind im kleinen Dorf Chiang im Norden Chinas. Hier leben nur wenige hundert Einwohner. Sie betreiben Landwirtschaft, versorgen sich zum Großteil selbst. Weizen, Hirse, Mais, Granatäpfel, Kakibäume und Reis werden hier angebaut. Dazu halten sie natürlich auch Nutztiere, Hühner, Schweine, Ziegen. Es ist mittlerweile später März 1974. Seit Wochen hat es nur wenig geregnet und sogar so wenig, dass die Menschen um ihre Ernte fürchten müssen. Also fassen insgesamt 7 Bauern einen Entschluss. Sie bewaffnen sich mit Schaufeln, Hacken, allem, was sie finden können, denn sie wollen das Wasserproblem selbst lösen. Die Männer beginnen also zu graben und sie hoffen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie auf Wasser stoßen, sogenanntes Grundwasser. Dieses für die Menschheit sehr wichtige Gut entsteht, wenn es regnet, schneit oder hagelt. Wasser dringt dann in die Bodenschichten ein, sickert immer weiter nach unten, wird dabei sehr natürlich gefiltert und fließt, bis es irgendwann zu einer wasserundurchlässigen Gesteinsschicht kommt. Dann entstehen so richtige Hohlräume und die werden von dem Wasser ausgefüllt. Ein Bild, wie man sich das eigentlich noch viel, viel besser vorstellen kann, findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Zurück also zu unseren 7 Männern. Der trockene Boden, durch den sie sich graben wollen, ist widerspenstig. Es ist sehr, sehr schwierig durchzukommen. Seit 3 Tagen graben sie mittlerweile und sie rechnen damit, dass es noch sehr, sehr lange dauern wird. Denn manchmal liegt eine natürliche Grundwasserquelle mehr als 20 Meter im Erdinneren. Und naja, sie sind noch relativ weit davon entfernt. Sie haben erst wenige Meter geschafft, doch dann plötzlich ein Geräusch. Die Männer schauen sich verdutzt an. Yang Shifa ist einer von ihnen. Es war seine Hacke, die auf etwas Sonderbares gestoßen ist. Er holt es raus. Es ist ein rötliches Material. Kein Stein. Innen ist es wohl hohl. Die Männer vermuten, es könnte ein alter Topf oder ein Krug aus Ton sein. Und beim Material haben sie recht. Das gefundene Stück ist aus Terrakotta, also aus gebranntem Ton. Doch es ist kein Topf. Es ist auch kein Krug aus Ton. Doch sie graben erstmal weiter. 3 Meter, dann 4 Meter. Immer mehr Erde tragen sie ab und um das gefundene Stück taucht etwas auf, das immer größer wird. Und sie erkennen sofort, das hier ist kein normaler Fund. Denn vor ihnen ist ein ganzer Oberkörper aus massivem Ton. Kapitel 2. Was ist das? Die Männer inspizieren den Oberkörper. Er ist auch aus massivem Terrakotta. Immer mehr Scherben finden sie auch um ihn herum und schnell keimt in den Bauern eine Hoffnung auf. Was, wenn man hier gerade teure antike Keramik findet, kostbare Gefäße, einen Schatz? Vielleicht war das hier ja mal irgendwann eine alte Kammer, ein alter Kaufmannsladen und man kann die Gegenstände für viel Geld verkaufen. Doch als sich diese Idee gerade in den Köpfen breit macht, schreckt einer der Männer auf. In seiner Hand ein Kopf. In den Shownotes findet ihr dazu als Nummer 2 ein Foto, denn keine Sorge, der Kopf ist auch aus Terrakotta. Dennoch ganz schön gruselig, er ist lebensgroß, extrem gut erhalten, hat einen feinen Bart, ganz klare Gesichtszüge und Augen. Doch die Angst der Männer weicht schnell der Neugier und so graben sie die nächsten Tage immer weiter, immer tiefer und finden immer wieder neue Dinge, Scherben, Rüstung, Hände, Füße, auch immer wieder ganze unzerstörte Terrakotta-Figuren, auch Pfeile aus Bronze. Und es kommt so, wie es kommen soll. In dem kleinen Dorf machen die Funde natürlich sofort die Runde. Ein Flüstern geht durch Chiang. Viele rätseln. Was hat das alles zu bedeuten? Was könnte dort alles liegen? Ist es ein verfluchter Ort, den man besser in Ruhe lassen sollte? Yang, der Mann, der das erste Stück gefunden hat, erinnert sich dann an eine alte Geschichte. Man erzählt sie sich hier in der Region schon seit Generationen. Irgendwo ganz in der Nähe, so heißt es, soll das Grab eines alten Kaisers liegen. Ein Mann, der vor über 2000 Jahren das Land vereint haben soll. Denn China gibt es ungefähr 300 vor Christus noch nicht. Stattdessen befinden sich hier 7 streitende Reiche, die ständig gegeneinander Krieg führen. Bis der erste Kaiser in einem großen Feldzug alle streitenden Staaten erobert und vereint. Sein Name lautet Qin Shi Huang. Deshalb nennt man dieses erste zentralisierte Kaiserreich Chinas auch die Qin-Dynastie. Diese Geschichte löst einiges in den Bauern aus. Vor allem das Gefühl, dass sie mit weiteren Ausgrabungen etwas Unrechtes tun könnten. Also entscheiden sie sich, ihren Fund zu melden. Nur einige Kilometer entfernt befindet sich nämlich ein Museum. Sie zeigen die Terrakotta-Fragmente dem dort zuständigen Kurator, also demjenigen, der entscheidet, welche Objekte in einem Museum ausgestellt werden. Sein Name ist Chao Kang Min und er ist sofort unglaublich begeistert, denn er erkennt, diese Teile stammen tatsächlich aus der Zeit des ersten Kaisers. Die Geschichte stimmt, er sieht es sofort am Stil, an den Formen und auch am benutzten Ton. Alles deutet darauf hin, dieses Material ist aus der Qin-Zeit. Die Bauern sollen unterschiedlichen Geschichten nach für diesen Fund 30 Yuan erhalten haben. Das ist die chinesische Währung damals und etwa dreimal so viel wie das Jahreseinkommen eines Landwirts. Doch Chao, der Kurator, verlangt für das Geld mehr als nur die Stücke. Denn er weiß, dieser Fund könnte zum großen Problem werden. Kapitel 3 Das Geheimnis. Ja, in den nächsten Wochen beschließen die Männer und auch Chao, ein Geheimnis aus der Sache zu machen. Sie bringen immer mehr der ausgegrabenen Teile ins Museum. Dort versucht der Kurator, sie wieder zusammenzubauen. Behörden informieren sie ganz bewusst nicht, denn Chao weiß, China hat mittlerweile eine ganz neue Einstellung. 1966 startet nämlich der Vorsitzende der Kommunistischen Partei eine sehr radikale Kulturrevolution. Alles, was alt und traditionell ist, soll zerstört werden. Alte Bräuche, Rituale, Kleidungsstile, Denkweisen und auch alte Tempel, Kunstwerke und Artefakte. Chao ist sich sicher, sollten diese Revoluzer jetzt auf den geheimnisvollen Terrakotta-Fund im Nachbardorf aufmerksam werden, könnten sie alles zerstören. Daher schweigen die Männer und bringen über die nächsten Tage und Wochen immer mehr Fundstücke in Sicherheit. Das Brunnenprojekt ist mittlerweile längst aufgegeben. Es geht jetzt um etwas viel Größeres. Chao reinigt die Teile im Verborgenen, sortiert Hände, Rüstung und auch zum Beispiel einen mittlerweile gefundenen großen Pferdekopf. Er dokumentiert, fotografiert, rekonstruiert und hofft, dass sich die politische Lage bald ändert. Doch das wird nicht der Fall. Und dennoch soll ein Tag alles ändern. Es ist ein unscheinbarer Mann, der in das Dorf Chiang kommt. Er wird von den anderen Menschen herzlich begrüßt und als er anschließend das Museum von Chao besucht, wird diesem klar, wer der Mann ist. Er heißt Lin Anwen und er wird dafür sorgen, dass das gesamte Geheimniskonstrukt der Männer jetzt in sich zusammenfällt. Denn er ist ein Journalist und er versteht sofort, was das gigantische Loch im Boden, das Flüstern und die neuen im Museum zu sehenden Terrakotta-Teile zu bedeuten haben. Er schreibt einen Bericht und schickt ihn in die chinesische Hauptstadt Peking. Dort wird dieser sofort von der staatlichen Nachrichtenagentur veröffentlicht. Unglaublicher Fund in kleinem nordchinesischen Dorf. Die Nachricht verbreitet sich rasend schnell und im Juli 1974, also fast 4 Monate nach der ersten Ausgrabung, passiert es. Unzählige Fahrzeuge rücken plötzlich im kleinen Xinjiang an. Chinesische Beamte, Archäologinnen und Archäologen, Mitarbeitende von Zeitungen und Fernsehen. Die 7 Landwirte und Chao können nur noch zusehen, wie ihr Geheimnis gelüftet wird. Doch zu ihrer Verwunderung gibt es keine aggressive Haltung, keine revolutionären Gedanken der Zerstörung. Ganz im Gegenteil. Ein paar Tage später erscheint ein Bericht, dass die Grube offiziell als bedeutsamer archäologischer Fund anerkannt wird. Und was nun beginnen soll, ist nichts weniger als die vielleicht spektakulärste Ausgrabung der Menschheit. Denn niemand ahnt, wie groß das ist, was da unter der Erde schlummert. Kapitel 4: Die Armee. Im Juli 1975 beginnt dann die offizielle Ausgrabung. Das sonst eigentlich so kleine Dorf wimmelt plötzlich nur so von Menschen. Archäologische Experten, lokale Helferinnen und Helfer, ja, sogar Security, weil man hat doch jetzt ein bisschen Angst, dass irgendjemand den Fund klauen könnte. Für die Organisation der knapp 200 Menschen wird ein Team zusammengestellt. Teil davon ist auch Museumskurator Chao. Anfangs rechnen sie damit, dass sie ein paar Wochen wahrscheinlich beschäftigt sein werden. Doch, oh Mann, ist das damals eine Fehleinschätzung. Spoiler, aus ein paar Wochen sollen mehr als 50 Jahre werden. Aber dazu gleich mehr. Zunächst wird die Erde segmentiert, also so eine Art Raster erstellt, wie ein Schachfeld, damit man Gebiet für Gebiet ausgraben kann. Aufgrund des doch ziemlich sensiblen Terrakottas wird natürlich auf schwere Maschinen verzichtet. Die meiste Arbeit wird wieder mit Händen, Spaten und Schaufeln verrichtet. Zentimeter für Zentimeter tragen sie die Erdschichten ab. Immer wieder gibt es dabei wirklich verrückte Funde. Zwischen den Scherben und Einzelteilen ragt manchmal ein Kopf aus der Erde, der die Jahre unter der Erde komplett, so wie er damals designt wurde, überstanden hat. Und er ist nicht irgendwie allein. Er hängt an einer gewaltigen Figur. Schaut dazu gern nochmal in die Shownotes. Als Nummer 3 findet ihr ein Foto von ganzen perfekt erhaltenen, lebensgroßen Terrakotta-Kriegern. Jeder davon ist ungefähr 1,80 Meter groß, hat eigene Gesichtszüge und wird jetzt fein säuberlich und extrem vorsichtig von Erde befreit. Man will natürlich keine Schäden hinterlassen. Dann kommen Seilwinden zum Einsatz. Mit ihnen werden die Stücke vorsichtig aus der Erde gehoben. Auch weil sie extrem schwer sind. Einige Exemplare wiegen bis zu 300 Kilogramm. Und das Krasseste, mit jedem Pfund, mit jedem Zentimeter, den die Männer und Frauen damals freilegen, stoßen sie auf einen weiteren Teil der Grube. Es wirkt wie ein unendliches Vorkommen an Tonsoldaten. Egal in welche Richtung sie graben, man findet noch einen und noch einen und noch einen. Und nicht nur Soldaten, alles Mögliche, auch zum Beispiel Terrakotta, Pferde, ebenfalls lebensecht. Statt einiger Wochen gräbt man mittlerweile schon seit 2 Jahren. Die lange Dauer hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Team extrem vorsichtig vorgehen muss. Außerdem sind viele der Figuren natürlich nicht mehr in ihrer Gänze erhalten, sondern mittlerweile zusammengebrochen in ganz viele Einzelteile, die dann in Werkstätten direkt neben der Grube in mühsamer Kleinarbeit wieder zusammengesetzt werden. Und als wäre das alles nicht genug, überschlagen sich dann die Ereignisse. Bei Feldarbeiten finden Arbeiterinnen und Arbeiter 2 weitere riesige Gruben voller Figuren. Und sie sind ganz unterschiedlich als Grube 1. Grube 2 beispielsweise ist voller kniender und stehender Bogenschützen, Reitern, Streitwagen in Kriegsformation. Grube 3 sind Offiziere, Wachen und ein Altar. Mit jedem Fund wächst die Sammlung und es kommt einem langsam so vor, als hätte man eine unterirdische Stadt entdeckt. Ein Atlantis aus Ton. Und wie nah das an der Wahrheit ist, erfahren wir gleich. Also, es ist nicht Atlantis, aber trotzdem. Passt auf. Das Team wird natürlich durch die zusätzlichen Gruben immer größer und größer. Und das ganze Dorf wird zwangsumgesiedelt. Mittlerweile ist es eine internationale Truppe geworden. Deutsche und chinesische Forschende arbeiten zum Beispiel zusammen. Auch die Technische Uni München ist involviert. Und die Zahlen sind so gewaltig. Passt auf, in Grube 1 hat man mittlerweile 6000 Figuren in 11 Reihen angeordnet gefunden. Jede einzelne davon ein Unikat. Grube 2 auch nochmal 1300 Stück. Dazu unglaublich viele echte Waffen. Fast 40.000 Pfeilspitzen, Speere und echte chrombeschichtete Schwerter. Eins davon findet ihr als Nummer 4 in den Shownotes. Es ist heute noch scharf, nach über 2200 Jahren. Und es wurde extra für die Tonarmee angefertigt. Wahnsinn. Diese Größe und auch die Art des Funds sind so unglaublich. Und natürlich bleibt auch deshalb eine Frage. Kapitel 5. Was hat das alles zu bedeuten? Den Menschen wird natürlich klar, was da unter der Erde liegt, das ist kein gewöhnliches Bauwerk. Jahr für Jahr finden sie immer wieder neue Funde. Bis heute. Es ist ein eigenes Reich aus Terrakotta und Bronze, ein unterirdisches China, eine Armee einer hochentwickelten Kultur, angelegt von und für einen einzigen Mann, Qin Shi Huang. Wir erinnern uns nochmal an Kapitel 2. Das ist der erste Kaiser Chinas, derjenige, der das Land vereint. Doch das alles, dieses Vereinen, passiert erst viel später, nämlich als er 38 Jahre alt ist. An die Macht kommt er schon früher, eigentlich erstmal nur als König, und zwar schon im Alter von 13 Jahren, denn er ist der Thronfolger, als sein Vater stirbt. Einigen alten Quellen nach ist es relativ wahrscheinlich, dass Qin schon in jungen Jahren eine große Angst bzw. eine Faszination für den Tod hat. Am liebsten will er niemals sterben und für immer regieren. Er beauftragt daher zum Beispiel auch sehr viele Seefahrer auf Inseln nach einem Elixier der Unsterblichkeit zu suchen. Doch natürlich will sich Qin auch darauf vorbereiten, dass es passieren könnte. Und dazu ist eine chinesische Tradition damals sehr wichtig. Im alten China glauben die Menschen nämlich an ein Leben nach dem Tod. Und deswegen lassen sich Könige und Adelige mit ihren Dienern begraben, um nämlich nach dem Leben auf der Erde weiter beschützt und bedient zu werden. Doch diese Menschenopfer werden scharf verurteilt. Daher kommt Qin auf die Idee, stattdessen Tonfiguren zu benutzen. Dazu lässt er eine riesen Grabanlage am Berg Li errichten. Er will ein gigantisches unterirdisches Grabgebäude haben, ein sogenanntes Mausoleum, eine Ehrenstätte. Und als er sagt, was er als Grabbeigabe, also als Schutz für das Jenseits haben möchte, statt der Diener, sind wahrscheinlich einige trotzdem ziemlich schockiert, denn es sollen 8000 Krieger werden. Ebenfalls unterirdisch um sein Grab, um sein Mausoleum aufgereiht. Sie sollen lebensgroß sein, jeder einzelne individuell gestaltet, eigene Gesichtszüge haben und mit echten Schwertern, Klingen und Schilden bewaffnet. Eben als Schutz. Viele der chinesischen Menschen sind damals schockiert von Qins Plan, aber er ist der rechtmäßige Herrscher, auch wenn er noch sehr jung ist. Und so beginnt der Bau der Terrakotta-Armee. Unzählige Schmelzöfen kommen in den Einsatz. Schätzungsweise 700.000 Menschen arbeiten an dem gigantischen Grab und seiner Armee. Alles, was der Kaiser zu Lebzeiten besessen hat, soll auch in der Ewigkeit für ihn bereitstehen. Deshalb sind es so viele verschiedene Figuren, deshalb diese Detailverliebtheit und deshalb sind auch so unglaublich krasse Einzelstücke dabei. Im Jahr 1980 finden wir beispielsweise mehr als 60.000 zerbrochene Einzelteile von zwei Streitwagen. Es dauert 8 Jahre, um sie zusammenzubringen und zu restaurieren. Und als man fertig ist, halten die Menschen ihren Atem an. Einen der beiden Wagen findet ihr als Nummer 5 in den Shownotes. Er ist auch fast lebensgroß und gefertigt vollständig aus Bronze. Ja, und auch wenn man es eigentlich nicht glauben kann, jetzt wird es sogar noch krasser. Neben all den Figuren, den Waffen, den Streitwagen, findet man in manchen Quellen auch die Aussage, dass Qin noch eine verrückte Idee hat. Und zwar will er zusätzlich unter der Erde künstliche Flüsse und das Meer aus Quecksilber anlegen lassen. Lange halten viele Forschende diese Idee für unwahrscheinlich. Bis in die 2000er Jahre. Denn mit modernsten Lasermessungen findet die Wissenschaft heraus, im Inneren eines gewissen Hügels sind die Quecksilberwerte tatsächlich extrem hoch. An manchen Stellen 100 Mal mehr als normal. Dieser Hügel steht inmitten der gesamten Anlage, 55 Meter hoch. Und in ihm, so glauben Historikerinnen und Historiker, soll sich das Grabmal von Chin befinden. Bis heute wurde dieser Hügel übrigens nicht geöffnet, denn die Angst ist groß. Es könnten Giftstoffe darin sein. Immer wieder liest man auch von Fallen, zum Beispiel von selbstschießenden Armbrustanlagen, die Chin angelegt hat, um sein Grab zu schützen. Auch gibt es die Sorge, dass man verflucht werden könnte, wenn man das Grabmal öffnet. Daher hat man zwar mittlerweile viele Geheimnisse von Chins Terrakotta-Armee gelüftet, was noch alles im Verborgenen liegt, weiß aber niemand. Zusammenfassung: Vor knapp 50 Jahren wollen 7 Bauern im Norden Chinas eigentlich nur einen Brunnen graben, denn sie brauchen Wasser. Doch statt der Quelle des Lebens finden sie etwas ganz anderes. Erst ist es nur ein Stück gebrannter Ton, doch dann haben sie einen lebensgroßen Kopf in der Hand, ebenfalls aus Terrakotta. Der lokale Museumskurator erkennt sofort, das ist aus der Qin-Zeit, über 2000 Jahre alt. Und plötzlich ist allen klar, hier liegt etwas, das älter ist als das gesamte Dorf. Der Kurator Chang weiß, wenn die Behörden das während der gerade stattfindenden Kulturrevolution erfahren, könnte der Fund zerstört werden. Also halten die Männer alles geheim. Stück für Stück bringen sie die Tonfragmente ins Museum, als ausgerechnet ein Journalist ins Dorf zurückkehrt. Und dieser schreibt einen Bericht, der alles ändert. Das Geheimnis platzt und im Juli 1975 rücken Archäologen an. Doch zur Erleichterung der Männer erkennt das immer größer werdende Team, das hier ist ein Jahrtausendfund, der mit Respekt behandelt und restauriert werden muss. Was erst wie ein paar einzelne Krieger aussieht, wird zu einer der größten Ausgrabungen der Menschheitsgeschichte. Über 8000 Figuren in militärischer Formation, jede lebensgroß, jede einzigartig modelliert, dazu echte Waffen, Speere, Pfeilspitzen, Schwerter, ein komplettes Heer unter der Erde. Und schnell wird klar, wer diese unterirdische Welt erschaffen hat. Qin Shi Huang, der erste Kaiser Chinas. Schon im Alter von nur 13 Jahren lässt er mit den Bauarbeiten beginnen. Es soll eine Armee sein, die ihn im Leben nach dem Tod begleitet. Ein kompletter Staat aus Ton, Bronze und Stein. Sogar angebliche Flüsse aus Quecksilber sollen das unterirdische China darstellen. Doch ob das wirklich stimmt, weiß man trotz ziemlich akkurater Messungen nicht so genau. Denn noch traut sich niemand, das tatsächliche Grabmal zu öffnen. Gegraben wird trotzdem auch heute noch, 50 Jahre später. Seit 2020 hat man noch zahlreiche neue Krieger gefunden, dazu weitere Armbrüste, Werkstätten und vielleicht sogar weitere völlig neue Gruben. Seit 1987 ist sie übrigens ein UNESCO-Weltkulturerbe und es ist sehr gut möglich, dass wir noch nicht das letzte Mal von ihr gehört haben. Der Terrakotta-Armee. Boah! Alter, Leute, ist das spannend gewesen. Ich hoffe für euch auch. Stellt euch mal vor, ihr seid einer oder eine der 7, die das alles gefunden haben. Einfach nur, weil man einen Brunnen graben wollte. Und ich habe mich sofort auch gefragt, wie viele Orte es wohl noch auf der Erde geben muss, an denen man sehr, sehr krasse Dinge finden würde, wenn man den Boden aufgräbt. Da könnte echt noch so einiges unter der Oberfläche unseres Planeten schlummern. Vielleicht gibt es ja dann bald auch darüber eine neue Folge hier. Haut gern wieder alles raus, was ihr an Fragen zur Terrakotta-Armee habt. Wir freuen uns drauf. Und damit, ihr kennt es mittlerweile gut, kommen wir zu euren Nachrichten und Fragen der letzten Woche, als es um ADHS ging. Wir haben uns übrigens, wie gesagt, entschieden, 5 statt 3 Fragen heute zu machen, weil es ein so umfangreiches, komplexes Thema ist. Die erste kommt von Sarah und Zoe. Witzig, auch Zoe, aber nicht meine Schwester. Johnny, stimmt es, dass Jungs häufiger als Mädchen von ADHS betroffen sind? Und wie unterscheiden sich die Symptome? Und ja, das stimmt tatsächlich und da kommen wir an ein Problem, das wir generell aktuell haben. Jungs werden 3-mal häufiger diagnostiziert als Mädchen. Das muss aber nicht heißen, dass wenn man männlich ist, dass man dann häufiger ADHS oder ADS hat. Es liegt an vielen Dingen, zum Beispiel daran, dass bei Jungs die Symptome schneller sichtbar werden, weil Hyperaktivität und Impulsivität häufiger bei Jungs erkannt wird. Dazu gibt es viele soziologische Ansätze. Einer ist, dass es damit zu tun hat, wie unterschiedlich Jungs und Mädchen erzogen werden. Vor allem in der Vergangenheit, als es gesellschaftlich eher genormt war, dass ein Mädchen sich ruhig zu verhalten hat. Dass dieser Satz, eine Frau macht sowas nicht, wenn jemand rumrennt und laut ist und springt. Bei Jungs wird es verziehen, Frauen dürfen es häufig nicht machen. Das prägt sich bis heute aus und deswegen sind diese Symptome, diese Hyperaktivität, diese Impulsivität einfach leichter im Kindesalter bei Jungs zu erkennen. Daher, ja, es wird zwar häufiger bei Jungs diagnostiziert, es muss aber nicht bedeuten, dass es weniger Mädchen gibt, die ADHS haben. Und an der Stelle muss man noch einen allgemeineren, einen größeren Teil der Wahrheit auf jeden Fall aussprechen, denn häufig ist es so, dass Krankheiten, also die diagnostischen Kriterien für eine Krankheit, für Männer oder Jungen entwickelt wurden. Also die Medizin hat sich einfach sehr, sehr oft an Männern orientiert, was ganz häufig bedeutet, dass Mädchen und Frauen, die auch an einem Syndrom, einer Krankheit oder jetzt in dem Fall auch ADHS haben, dass es trotzdem nicht erkannt wird, weil es eben nicht genau zu den Diagnosen passt, die für eigentlich Jungs und Männer entwickelt wurden. Das ist absolut schade und zeigt, wie viel Bedarf es da noch gibt in Richtung Gleichberechtigung. Frage Nummer 2 schickt uns, Achtung, sehr schmeichelnder Name, Fangirl von Johnny und Zoe. Erstmal, ja, danke für den Namen und scheinbar hast du auch echt gute Fragen, weil du kommst ja auch in der neuen Wissen mit Zoe-Folge vor. Sie möchte wissen, ob Depressionen mit ADHS zusammenhängen können. Und ja, das kann sein. Das liegt in diesem speziellen Fall oftmals daran, dass die Merkmale von ADHS das Entstehen von Depressionen begünstigen können. Das Gehirn ist ständig aktiv, sucht immer nach der nächsten Beschäftigung und das kann zu extrem hohem Stress führen. Und wir haben ja schon festgestellt, dass Stress ein entscheidender Auslöser für Depressionen sein kann. Die dritte Frage ist von Levi. Johnny, wird Ritalin eigentlich immer noch benutzt? Ja, Ritalin wird immer noch bei ADHS verschrieben. Ärztinnen und Ärzte setzen es vor allem dann ein, wenn Konzentrationsprobleme, Impulsivität und innere Unruhe so stark ausgeprägt sind, dass sie den Alltag der Person stark beeinträchtigen. Die Verschreibung ist aber heute sehr viel strenger geregelt als damals, auch weil Methylphenidat, also der Wirkstoff in Ritalin, mittlerweile unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Frage 4 kommt von Philipp. Er möchte wissen, welche Teile des Gehirns anders aufgebaut sind bei Menschen mit ADHS. Auch super Frage. Es sind vor allem die Regionen, die natürlich für Aufmerksamkeit, Impulse und Motivation stehen. Also besonders Teile des präfrontalen Kortex, der ist für Planung, Konzentration und Selbstkontrolle zuständig. Diese Teile im Kortex sind bei ADHS-Betroffenen häufig weniger aktiv. Spannenderweise gibt es dort aber auch Bereiche, die eine höhere Aktivität haben. Das sogenannte Default Mode Network nämlich. Und das ist unter anderem für die Kreativität zuständig. So, und die letzte Frage für heute ist von Lionel BR und die ist auch ganz besonders wichtig. Er fragt nämlich, Johnny, warum finden es manche Menschen komisch, wenn man sagt, dass man ADHS hat? Und das ist genau das, was ich eigentlich letzte Woche schon zum Ausdruck bringen wollte. Ganz, ganz lange wird ADHS einfach als schlimme Krankheit wahrgenommen. Und wenn ich sage ganz, ganz lange, dann meine ich nicht irgendwie vor 500 Jahren, sondern in den letzten 100 Jahren. Teilweise wird da halt, wie gesagt, noch davon ausgegangen, dass es ein Schaden im Gehirn ist. Dass damit aber tolle Stärken, wie beispielsweise diese Kreativität, einhergehen können, das wissen viele Menschen nicht. Und deswegen ist die Wahrnehmung von ADHS teilweise sehr, sehr negativ geprägt. Auch wenn es nicht immer negativ sein muss. Und ja, wir haben natürlich eure Nachrichten und E-Mails gelesen, wo manche gesagt haben, hey, ich finde es irgendwie schade, dass ADHS so glimpflich dargestellt wird. Manche haben damit wirklich eine sehr schwere Zeit. Und ich will nochmal klarstellen, das haben wir letzte Woche auch genauso gesagt. Also natürlich ist uns bewusst, dass es unterschiedliche Intensitäten des Syndroms gibt und dass es Fälle gibt, wie wir auch gesagt haben, wo eine Medikation sinnvoll ist. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Natürlich wollen wir auch heute wieder einen kurzen Ausblick geben auf die Themen, die zur Abstimmung stehen. Ihr habt geschrieben, dass ihr das gut findet, also machen wir das weiter. Als erstes haben wir wieder das Oceangate-Drama, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Es hat die zweitmeisten Stimmen bekommen, deswegen ist es wieder mit drin. Das U-Boot, das auf dem Weg zum Wrack der Titanic verunglückt ist. Dann haben wir das Trojanische Pferd, eine berühmte Sage aus der griechischen Mythologie, in der versteckte Soldaten in einem riesigen Holzpferd die Stadt Troja eingenommen haben sollen. Dann haben wir super spannend Leonardo da Vinci, der hat nicht nur die Mona Lisa gemalt, der hat ziemlich viele krasse Sachen auch erfunden. Sehr spannend. Pearl Harbor, das ist der überraschende japanische Angriff auf den US-Flottenstützpunkt auf Hawaii 1941, worauf Amerika dann in den Zweiten Weltkrieg eingetreten ist. Die Bitcoin-Story meint die Entstehung der gleichnamigen ersten großen digitalen Kryptowährung im Jahr 2008. Und Jugoslawien, das habt ihr euch schon häufiger gewünscht, das war ein riesiger Vielvölkerstaat Osteuropas, der in den 90er Jahren dann in mehrere unabhängige Staaten zerfallen ist. Wir freuen uns auf eure Wahl. Bis dahin verbleiben wir mit ganz, ganz viel Liebe für euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.